herzlich willkommen, Petra Russo wieder, How to Baby, Teil 2 mit Simone Kostka, die ihr vielleicht schon im letzten Podcast verfolgt habt mit dem Thema Babyzeichensprache. Nur ist Simone ja generell eine Expertin für unterschiedlichste, nachhaltige, sehr achtsame Erziehungsfelder. Was sie alles macht, wird sie euch sicher jetzt auch noch berichten, aber ich möchte heute wissen, ihr habt es vielleicht schon gesehen in dem einen oder anderen Reel auf YouTube oder TikTok oder sonst auch, ich glaube auch auf Instagram, dass es ja eine Baby-Language gibt. Und diese Baby-Language, diese frühkindlichen Laute wie ne und so weiter, das möchte ich besprechen, damit ihr versteht, dass alle Babys dieser Welt gleich meinen. Also herzlich willkommen, liebe Simone. Danke, dass du wieder da bist. Danke, dass ich mit dir über dieses wichtige Thema sprechen darf. Es hat mich total getriggert, weil ich mir gedacht habe, hätte ich das gewusst, dass ne beim Weinen Hunger bedeutet, ja, dann wäre ich schneller gewesen vielleicht. Ich meine, es ist nie ein Problem, aber es hilft. Und diese kurzen Videos haben mich sehr animiert. Was kannst du denn, es gibt ja ganz viel Forschung, der du auch gefolgt bist, liebe Simone, zur Baby Language sagen?
Ja, ich liebe dieses Thema. müssen wir schauen, dass wir mit der Zeit diesmal auskommen.
Ja,
ich habe ganz viel dazu zu sagen. Es ist für mich ein ganz tolles System und man kann es auch körperlich so gut erklären. Also es heißt zwar Dunstan Baby Language, weil es von Priscilla Dunstan, einer Australierin, entdeckt wurde in gewisser Weise.
Ja.
Wobei meine persönliche Theorie dazu ist, dass das Wissen ist, das wir früher hatten, verlernt haben und sie es wiederentdeckt hat. Aber soweit nur meine Vermutung. Aber es ist keine wirkliche Sprache. Die Babys machen diese Laute nicht absichtlich. Zu einem späteren Zeitpunkt, natürlich spielen sie mit der Stimme und machen absichtlich Laute. Die Dunstan Baby Language wird nur in einer Phase verwendet von circa Geburt bis etwa 4 Monate.
Also und dann ist aus?
Und dann hören diese Laute auf, ja. Und zwar deswegen, sie sind nämlich eigentlich Reflexe. Also so wie der Reflex, wenn ich beim Knie mit diesem kleinen Hämmerchen berührt werde, dann schlägt mein Fuß nach vorne. Das ist ein körperlicher Reflex. Und es gibt sehr, sehr viele frühkindliche Reflexe. Da gibt es zum Beispiel den Moro-Reflex, der ist recht bekannt, dass die Kinder so aufschrecken und die Hände nach hinten geben. Und dann gibt es den TLR, den STRN, all möglichen verschiedenen frühkindlichen Reflexe, wobei die meisten sich körperlich äußern und man dadurch keinen Laut dazu hört. Diese Reflexe, von denen ich da rede, die Priscilla Dunstan dekodieren konnte, die stoßen die Kinder im Mundraum aus. Also es sind eben körperliche Bewegungen, die aber mit der Zunge oder im Hals oder beim Atmen passieren, sodass es ein Geräusch macht. Und weil wir als Menschen natürlich auf der ganzen Welt ähnlich entwickeln, deswegen sind auch diese Laute, die diese Babys ausstoßen, auf der ganzen Welt die gleichen.
Also Hunger ist überall Nee.
Genau, richtig. Also es könnte eventuell auch ein Na werden.
Jetzt, wenn ich ins Restaurant gehe.
Es könnte eventuell auch ein Na werden. Es könnte vielleicht im Einzelfall sogar ein Nie werden. Aber das, was man so ganz deutlich bei diesem Ich habe Hunger laut hört, ist ein N.
Mhm.
Und dieses N, wenn wir es jetzt als Erwachsene, wo wir sprechen können, bewusst formen, dann drücken wir mit der Zunge gegen den Gaumen. Ja, anders geht's nicht, oder anders klingt's nicht nach N.
Ja.
Wenn ein Baby Hunger hat, ist das erste Anzeichen, dass es mal mit der Zunge, dass es die Zunge mal rausstreckt, so.
Ja.
Ungefähr so. Und wenn auf dieses Zeichen vom Baby nicht reagiert wird, oder man hört's vielleicht gar nicht, man wird nicht so schnell aufmerksam, dann wird dieses Drängen nach Ich möchte saugen stärker. Und dieser Druck mit der Zunge gegen den Gaumen und nach vorne wird auch stärker. Es fängt dann einmal an zu schmatzen.
Ja.
Und wenn es dann noch stärker wird und noch immer nicht drauf eingegangen wird, dann und in einer Art Weinen oder Jammern dann endet, dann wird durch diesen Zungendruck ein N geformt, automatisch, weil das machen wir ja auch eben, wenn wir N aussprechen. Und somit klingt es dann wie so irgendwie in die Richtung.
Und Simone, ist der Durst dann auch mit, weil trinken auch, also trinken ist auch mit ne.
Genau, ja. Also Milch haben wollen.
Ja.
Oder ja, es
Wasser,
geht natürlich
oder
mit Wasser
whatever. Auch. Also auf jeden Fall was zu sich nehmen. Mhm. Und wie ist Bauchweh? Welcher Laut ist das?
Bauchweh ist ein richtig ganz armbös verkrampftes. Also das, was man in diesem Laut drinnen hört, ist ein
Schmerz.
Es ist ein richtiger Schmerz. Meistens ist die Mimik dazu auch entsprechend. Ja. Sehr häufig ziehen dann die Babys die Beinchen zum Körper und krümmen sich ein bisschen. Also man sieht es auch körperlich, aber rein vom Laut her hört man in diesem R ganz deutlich ein R.
Okay.
Also auch wenn R an sich ein Laut ist, den früher zumindest Kinder angeblich erst um das fünfte Lebensjahr herum tatsächlich aussprechen können müssen, bei den Babys kommt da eindeutig ein R durch. So ein richtiges R.
Ja. Und volle Windel? Also ich fühle mich wohl, weil ich habe jetzt da gerade, ich fühle mich nicht,
ich fühle mich
entschuldige,
nicht
voll. Alles ist nass oder sonst irgendwas.
Ja, so ein generelles Unwohlsein auf der Haut oder auch eben nasse Windel. Oder es hält mich jemand, den ich nicht mag, der vielleicht einen Geruch hat, der dem Kind zu stark ist oder was halt auch immer. Das ist ein also die Kinder formulieren.
Hecheln.
Wie, ja, also eindeutig ein H zu Beginn.
Okay. Okay.
Dann gibt es noch zwei weitere. Das ist noch das Au. Das kommt vom Gähnen. Wenn man jetzt die gute Kinderstube vergisst und man ist müde. So ungefähr.
Ja.
Und das fünfte, das wir weitergeben dürfen, das erforscht wurde, ist Ä. Es ist ein ganz ein kurzes, kurz ausgesprochenes E. Ä. Das machen die Babys, wenn sie aufstoßen müssen. Und das müssen sie nicht nur nach dem Stillen oder nach dem Fläschchen geben, sondern das müssen sie aufgrund des Verdauungsprozesses, der Luft, die sich da bildet und so, immer wieder tagsüber auch. Mhm. Und da hört man oft auch von veralteten Erziehungsmustern, ach geh wegen jedem das dein Baby macht, brauchst doch nicht reagieren. Doch, ja bitte, bei jedem auf jeden Fall reagieren. Wenn ich nämlich reagiere und ich verlagere mein Baby, es liegt zum Beispiel am Rücken, am Bauch, auf der Seite, wie auch immer, und ich heb's dann hoch, dann kann die Luft abgehen.
Raus.
Ja, dann hört man
schön
meistens
raus
ja auch so das klassische Bäuerchen.
Ja.
Genau. Und jegliche Luft, die nach oben wieder abgeht, muss sich nicht durch den armen Babybauch quälen und wird die Airs entsprechend reduzieren beziehungsweise auch einfach den Abend der Familie angenehmer gestalten, weil meistens ist ja dann so gegen 17, 18 Uhr die Zeit, in der dann das meiste Geschrei und das meiste Bauchweh ist. Und wenn ich wirklich auf jedes vorher achte und wirklich so lang das Kind einfach vorsichtig, sanft verlagere, eventuell auch leicht ein bisschen schaukelnd, dann kann die Luft abgehen und ich tue meinem Kind und wahrscheinlich auch mir selbst eine große Freude.
Du sagst 17, 18 Uhr Verdauungsphase.
Ja, das ist so
mental,
die
mental wie auch körperlich, alles ist Baby, die Kinder verdauen.
Mhm.
Ja. Unser Biorhythmus ist ja auch manchmal so, dass wir dann einfach Ruhe wollen und uns ein bisschen zurückziehen und dementsprechend verarbeiten.
Mhm. Ist auch die Zeit, in der die Menschen mit regulärem Anstellungsmodell normalerweise dann auch nach Hause gehen.
Was ist so reguläres Anstellungsmodell?
Nein, das ist ein Spaß.
Wir sprechen mit Mamis und Papas in How to Baby und regulär und Arbeitszeit und so weiter. Ich glaube, da verliert sich Zeit und Raum in dieser Phase. Da werden einige bei mir sein. Gut, also wir haben Ne und Hä und Au. Was sind denn noch für frühkindliche Reflexe zu erkennen? Was tut uns Jungeltern gut, es zu wissen, weil wir einfach Interpretationsmöglichkeiten haben und was ist erforscht, weil ich glaube, Baby Language, das ist ja auch von einer gewissen Susan Godway beschrieben, oder? Über babytalk.com.
Ich kenne Susan Godwin von der Babyzeichensprache. Das kann man natürlich
schon
auch verlinken. Ja, also ursprünglich die Dunstan Language an sich kam von Priscilla Dunstan.
Ja.
Das ist eine Australierin, die.
Wir werden es in den Shownotes anführen, ja.
Weil, gerne.
Ja.
Die hat eine ganz spezielle Begabung. Und zwar, ich muss jedes Mal nachdenken, wenn ich das sage, weil ich es immer verwechsel. Sie hat ein fotografisches Gedächtnis für Laute.
Schön.
Also nicht zu sehen, sondern zu hören. Sie hört es und kann es wirklich im Prinzip aufnehmen. Und sie kann es auch entsprechend wiedergeben und sie weiß ganz genau, diesen Laut habe ich schon gehört und sie kann auch zuordnen, wo. Und das hat ihr dabei geholfen bei ihrem Sohn Thomas, der sehr anspruchsvoll war, also so ein richtiges Ranzebaby, herauszufinden, dass das, was er von sich gibt, bevor er zu weinen beginnt, immer wieder ähnlich ist oder eigentlich die gleichen Geräusche sind.
Okay.
Aber nicht immer das gleiche Geräusch. Es sind unterschiedliche Geräusche. Und wenn sie dann nicht oder nicht entsprechend reagiert, wird es zum Weinen. Und das war eine Zeit, in der schon viel Schreiforschung betrieben wurde. Aber man hat irgendwie immer nur das Schreien, das tatsächliche Schreien, dieses das versucht zu erforschen.
Die Explosion per se.
Richtig.
Dieses never-ending Gebrüll.
Aber nicht die Vorschreiphase.
Ja, ja.
Und das ist es aber offensichtlich, worum es geht, zumindest bei Priscilla Dunstans Theorie. Also bevor das Kind tatsächlich unglücklich ist und wirklich schon einen Hilfeschrei loslässt, kündigt sich durch diese Reflexe an, was es braucht. Und sie hat zufälligerweise einen Vater, der an der Universität in Sydney Professor war. Das hat sie ihm erzählt, dass sie das entsprechend dekodieren konnte, indem sie tagsüber immer aufgeschrieben hat mit Lautschrift, so wie bei Fremdsprachen, wenn man sie lernt, was für einen Laut hat er von sich gegeben. Und dann hat sie daneben hingeschrieben, was hat sie getan. Also zum Beispiel stillen oder hinlegen oder singen, was halt auch immer. Und auf die Art und Weise konnte sie dann eben immer sehen, es war der Laut, ich habe das gemacht, es hat nicht aufgehört, oder es war der Laut, ich habe das gemacht, es hat aufgehört.
Was für eine Logikerin, diese Frau, eine Analytikerin, beneidenswert.
Und so nach circa 2 bis 3 Wochen hat sie die Worte, unter Anführungszeichen, die Thomas von sich gegeben hat, für sich dekodiert und hat auch wirklich gewusst, das stimmt, weil sie hat dann immer entsprechend reagiert und durch das richtige Reagieren war er dann sofort glücklich. Und das wurde dann im Anschluss in einer fast 10-jährigen Studie auf der Universität in Sydney erforscht mit über 1000 Babys unterschiedlicher Ethnien und Muttersprachen und hat bestätigt, ja, also die Babys machen diese Laute und eben, so wie ich es vorher erklärt habe, aufgrund dessen, dass es Reflexe sind, also keine bewusst gesprochenen Worte, sondern eben einfach nur als Reflex.
Frühkindliche Reflexe.
Mhm.
Okay.
Genau.
Überall auf der Welt gleich. Schön. Ja.
Sehr
trostvoll.
Und sehr
zeigt
hilfreich.
Uns, wir sind wirklich all the same.
Stimmt.
Ja. Ja, gut, diese Studien aus Australien, sie haben dann die Welt erobert, nehme ich an. Wie alt sind die?
Dieser Thomas muss jetzt so schon fast 25 sein, denke ich.
In etwa
vielleicht noch nicht ganz, aber ungefähr das. Ja. Priscilla Dunstan hat dann leider nicht mehr weitermachen können mit der Forschung oder zumindest ihr Wissen zur Verfügung stellen, weil sie ursprünglich mit ihrem Mann zusammen eine Firma dazu gegründet.
Ja.
Und aufgrund dessen, dass er der Geschäftsführer war und sie sich dann scheiden haben lassen, war zwischen den ehemaligen Partnern keine Zusammenarbeit mehr möglich. Und sie ist dann nach Amerika gegangen. Also es sind nur diese 5 Laute, die ich vorhin erwähnt habe, erforscht worden. Insgesamt hat sie selbst aber 12 oder 13 Laute dekodiert.
Ja.
Zum Beispiel ist sie auch relativ sicher, dass es ein Zeichen oder ein Laut gibt für auf die Toilette müssen, also dass die Babys es ankündigen, bevor sie müssen. Da gibt es ja auch
die. So, oder? Das machen sie oft.
Ja, wirklich.
Ist es so? Ich dekodiere jetzt gleich aufs Lucy. Mir darf man sowas nicht sagen.
Die dürfen wir nur leider nicht weitergeben, weil sie eben nicht erforscht sind.
Ja.
Ja, das sind nur Vermutungen.
Wissenschaftlich bestätigt werden, alles klar.
Richtig.
Ja, dann bleibt nur zu hoffen, dass dieser Thomas und seine Mom mit seinen Kindern dann weitermachen. Weil ich glaube, das hilft ganz vielen Eltern. Also es ist schon faszinierend.
Ja.
Alleine nur diese 5 Laute helfen einem dann schnell zu reagieren.
Mhm. Ich finde besonders dieses Ne ist so wichtig. Weil wenn ein Baby Hunger hat, dann merkt man das einfach. Ja, also auch jede durchschnittlich gute Mutter, jeder durchschnittlich gute Vater merkt, wenn das Kind Hunger hat, auch ohne Ne, finde ich. Aber bei allen anderen Lauten braucht man das Baby nicht anlegen. Und der Fehler, der so sehr häufig gemacht wird, ist, dass sobald mein Kind sich muckst und irgendwas will und ich still das Gefühl habe, das könnte jetzt zum Weinen anfangen, still ich.
Ja.
Na klar, das Kind hat den Trost, die Nähe, den Geruch. Es hat in dieser Phase, ist es ja noch im Präferenzlernen. Das heißt, das, was es bevorzugt, hat es dann und fühlt sich somit wohl. Wenn das aber eigentlich ein war, das ich gehört habe, oder überhaupt ein und ich lege mein Baby an, dann fülle ich ja noch Luft und Milch zusätzlich dazu drauf, auf die Luft, die entweder weg will, oder auf das Bauchweh, das das Kind hat. Das heißt, ich mache eigentlich alles damit noch schlimmer. Natürlich will ich es gut für mein Kind, keine Frage. Aber unwissentlich mache ich es damit schlimmer. Weil das, was das Baby braucht, ist alles andere als ein Nachfüllen von Milch. Wenn ich ein Au höre, ein Ich bin müde und ich still mein Kind und schläft halt dann beim Stillen ein, fein, nicht schlimm. Oder auch dieses ja, ist vielleicht besser, ich wechsle die Windel oder ich schaue, ob irgendwo ein Etikett juckt, aber da kann ich mit dem Stillen nicht so viel falsch machen. Aber bei einem Bauchwehgeräusch oder bei einem Ich muss aufstoßen, mache ich eigentlich wirklich was falsch, wenn ich mein Kind mit noch mehr Milch dann abfüttere.
Natürlich.
Also insofern finde ich dieses Ne das Wichtigste, weil nur wenn ich das N wahrnehme, nur dann sollte ich drauffüllen, Milch drauffüllen. Was manchmal schwierig ist, ist, dass die Kinder die Laute auch kombinieren. Es kann ja zum Beispiel sein, dass das Kind müde ist und hungrig. Also dass es merkt, es ist jetzt schon ziemlich schläfrig und es regt sich auch nach der Hunger. Gut, in dem Fall wäre das wieder so, wie vorhin erwähnt, ich lege das Kind an und es schläft dann sowieso weg.
Ja.
Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich ein Hä, hör und ein Au. Ja, die wechseln sich dann irgendwie ab. Das ist, au, so ungefähr.
Ja.
Dann sollte ich zuerst schauen, woher kommt das Hä? Also was ist jetzt das Wichtigere? Weil das Hä ist, ich fühle mich unwohl. Das Au ist, ich will schlafen. Wenn ich jetzt die Ursache für das Hä zuerst eliminiere, vielleicht eben zum Beispiel ein kratzendes Etikett, das Baby ist zu warm, zu kalt angezogen, was auch immer, oder hat eine nasse Windel, dann ist das weg und anschließend kann das Baby in Ruhe schlafen.
Okay.
Wenn ich es jetzt umgekehrt mache und zuerst das Baby schlafen lege, dann kann es sein, dass das Baby in relativ kurzer Zeit wieder aufwacht, weil das körperliche Gefühl von der nassen Windel, des juckenden Etiketts einfach zu stark ist. Also es ist immer, wenn ich zwei Worte des Babys heraushören kann, muss ich mir mal überlegen, was ist das Wichtigere jetzt in dem Fall? Was muss ich zuerst lösen und was danach?
Es hört sich so dermaßen logisch an und so simpel, dass ich persönlich hätte ich jetzt noch ein Baby oder alle, die in meiner Umgebung sein mögen, eine Liste auf den Kühlschrank picken würde und dementsprechend auch die anderen Personen, die betreuen, quasi damit, also wie zum Beispiel die Großeltern oder wen auch immer, damit erleichtern. Mhm. Wenn sie auf mein Baby oder die Babysitter, die noch keine eigenen Kinder vielleicht haben, dann wissen die vielleicht leichter, okay, es weint, jetzt darf ich es füttern.
Mhm. Es ist wie eine Gebrauchsanweisung.
Wie eine Gebrauchsanweisung für Babys.
Ja.
Schön, oder?
Ja, sehr schön.
Sollte man eigentlich gleich nach der Geburt hat man eh ein bisschen Zeit lesen.
Gerne. Ja, oder vielleicht noch kurz davor, so 8. Schwangerschaftsmonat etwa oder Anfang 9.
Wenn du alles ruhig ist.
Genau. In den Kursen hört man dann auch Beispiele von den Babys, also man kann sich dann auch einarbeiten und man lernt das ganz, ganz schnell. Also es ist normalerweise ein Workshop von circa 3 Stunden, idealerweise mit der ganzen Familie. Also man kann das als Home-Workshop machen, man kann natürlich auch in Eltern-Kind-Zentren gehen, die es anbieten. Und was ich auch so schön dran finde, ist, dass man auch die Mutter so entlasten kann. Weil in der Regel ist es doch so, besonders wenn das Baby ganz, ganz klein ist, dass sobald es sich muckst, wenn es wer anderer hat, kommt es zurück zur Mama.
Okay.
Wenn jetzt aber der Papa zum Beispiel raushört, dass es ein dann kann er ja auch zum Wickeltisch gehen und schauen, ob vielleicht dass die Windel feucht ist. Oder ja, wir hatten auch mal die Kombination Hä mit Au. Und haben festgestellt, im Workshop selbst nämlich, das Baby ist unter einer Lampe gesessen, also war müde, aber das Licht hat so geblendet, dass es nicht einschlafen konnte.
Mhm.
Und irgendein findiger Mensch hat dann gesagt, naja, vielleicht hat es irgendwie mit dem Licht zu tun, weil das Kind ist einfach nur bei der Mutter gelegen, Etikett war keins, Windel war frisch, also man hat nicht herausfinden können, warum. Dann haben wir das Licht gedimmt und das Baby war nach einer Minute im Tiefschlaf. Ja, also es,
coole
das
Story.
Sind Dinge, die können auch andere machen. Da braucht es nicht immer nur die Mama. Und ja. so gern man ja als frisch gebackene Mama mit seinem Kind zusammen ist, aber mal duschen gehen oder Zähne putzen oder weiß ich nicht, sich vielleicht mal einen Tee machen können oder so ohne Kind oder nicht nur einhändig, sondern wirklich mit zwei Händen. Das ist schon angenehm. Und ich habe auch den Eindruck oder auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Väter bei diesem Thema eigentlich fast schon geschickter sind als die Mamas. Die Mamas sind emotional immer so an dem dran und immer so dieses, mache ich da jetzt was falsch und war das eh das richtige Geräusch? Und die Papas sind da viel entspannt und sagen, nein, das war jetzt eindeutig ein Au und was auch immer. Und ich habe das Gefühl, nicht, dass sie sie weniger lieb haben, aber die haben ein bisschen Distanz, sodass sie sich selber etwas zurücknehmen in ihrem doch fast schon ein bisschen Stress oder Druck, das Richtige zu machen.
In der Interpretation. Also das sieht man auch in den Babycouches bei uns, dass dann die Bilder, die Mamis selbst haben, glauben sie, dass die Babys und Kleinkinder gerade vermitteln oder ausdrücken. Mhm. Sind aber ihre eigenen Unsicherheiten, Ängste oder was auch immer. Mhm. Und ja, da hast du schon eindeutig einen Punkt getroffen, you needled it, dass die Papas dann eben, die kommen ganz neutral und hören das und versuchen das ganz pragmatisch zu entschlüsseln. Mhm. Okay.
Das Schöne ist, dass sich dann auch die Väter viel mehr eingebunden fühlen, nämlich viel mehr bestätigt in ihrer Vaterrolle, viel mehr Spaß an dem Baby haben.
Ja.
Manchmal ist ja so, dass die Papas eigentlich erst so mit 2-3 Jahren des Babys, des Kindes dann aktiv werden, weil davor können sie dann doch nicht ganz so viel damit anfangen.
Da gibt's jetzt schon neue Tendenzen wie die Papakarenz und der eine oder andere Papa ist ja dann schon wirklich ein paar Monate und vielleicht in einer entscheidenden Phase der Lautvermittlung oder Sprachentwicklung. Also ich finde schon sehr, sehr toll und wichtig,
auf jeden Fall,
dass die zweite Bezugsperson dann auf jeden Fall auch die Exklusivzeit mit den Kleinen verlebt. Ja, das heißt, frühkindliche Reflexe sind weltweit gleich, merke ich mir. Wir haben die Laute, wir bringen dann die Websites und auch die Literatur, worauf sich das stützt. Und auch deine Workshops, Simone, sind natürlich auch zu buchen, oder?
Ja, also wir sind ein Netzwerk von, in Österreich weiß ich jetzt gar nicht auswendig, ich glaube 35, 40 ausgebildeten Tanztrainerinnen in verschiedenen Bundesländern. Tanztraining kann man auch online machen, wenn man möchte.
Ja.
Also auch da gibt's die Möglichkeit. Und ja, eine Sache von circa 2,5-3 Stunden und man kann das eigentlich.
Cool. Simone Kostka, Mama-Login und Nä-Nä-Login. Sehr gut. Also das heißt, Tanzen-Trainerinnen sind in ganz Österreich, das ist mir auch wichtig zu sagen, weil dieser Podcast dann und natürlich auch in Deutschland und in der Schweiz kann man dann danach suchen.
Genau.
Und vielleicht ein paar Wochen vor der Geburt oder wann auch immer sich schon einstimmen in die Laute, in die frühkindlichen Reflexe, die einen da erwarten. Was gibt's noch zum Thema Baby Language? Du hast gesagt, da sind so Golden Nuggets noch dabei.
Was ich sehr schön daran finde, ist, dass die Eltern sich dabei so entspannen können. Wenn sie wirklich nach ein paar Tagen eigentlich schon sehen, ich kann das, diese Sicherheit, die man als Eltern hat, die kann man eigentlich in dem Fall nur durch das bekommen. Mhm. Ganz, ganz häufig sind die Eltern ja wirklich wochenlang unsicher und habe ich das jetzt richtig gemacht und es kommt von meinem Baby nichts zurück und so. Stimmt nicht, es kommt ja vom Baby was zurück. Wir müssen nur wissen, was zurückkommt.
Ja.
Und diese Bestätigung und diese Freude an der Elternschaft und auch, dass man das wirklich ab der Geburt dann benutzen kann. Als meine Schwester vor über 5 Jahren mittlerweile ihren ersten Sohn bekam und ich sie dann im Spital besucht habe, da war der kleine Mann nicht mal 24 Stunden alt, war eindeutig ein Ne zu hören. Eindeutig.
Ja.
Und ich brauchte sie nicht mal mehr darauf aufmerksam machen. Ich habe sie natürlich vorher dann schon gezeigt.
Ja.
Und die anderen Mamas auf der Station, die hatten natürlich keine Ahnung, warum sie das sofort weiß und warum sie ihr Kind jetzt anlegt.
Aber sie konnte es dann gleich teilen.
Richtig, Gott sei Dank.
Super.
Ja? Ja. Aber das ist einfach, das sind Erfahrungen und gewisse Glücksmomente und auch eine Selbstbestätigung, die auf eine andere Art und Weise gar nicht möglich ist. Die kann man doch nicht ersetzen.
Und jedes Thema, das in uns Sicherheit auslöst, ist stressfrei. Und dann geht man auch ganz anders um, weil wir eben, wie du sagst, die Mamis und Frauen tendieren dann zu ganz besonders viel Perfektionismus und wollen alles richtig machen, weil dann sind sie eine gute, und ich will ja eine gute Mami sein.
Natürlich.
Wenn ich gewusst hätte, dass man ohne dies, ohne irgendetwas zu tun, die beste Mami der Welt ist, dann wäre es halt wirklich manches entspannter verlaufen. Idem, nee, quasi und au, au, au. Gut, wir haben es, ich sag's noch einmal, da viel Forschung dabei, das ist sehr, sehr wichtig, das ist auch dir sehr, sehr wichtig. Mhm. Das unterstreichst du auch immer, Simone. Und ja, ich würde sagen, auch das ist, wie wir es im letzten Podcast gesagt haben, ein Thema, dass man einfach streuen muss, dass man in Eltern-Kind-Treffen bringen darf, bei uns in die Baby-Couch bringen darf, weil damit kann man, es verbreitet sich ja dann sehr schnell, ja. Und das kann man natürlich auch viral gut weitergeben. Da war ich ja auch eine absolut begeisterte Zuseherin, wie ich das gesehen habe, das erste Mal. Ja, die frühkindlichen Reflexe, die noch kommen würden, weißt du, kannst du uns ein bisschen was verraten, in welche Richtung es gehen könnte, wenn es wissenschaftlich gesichert ist?
Ja, also es gibt eben körperliche Reflexe, die keine Geräusche machen.
Ja.
Die, eben zum Beispiel den Moro-Reflex, den ich vorhin schon erwähnt habe, viele andere auch, die Kinder, oder wir wissen eigentlich noch gar nicht, warum man die so wirklich braucht, diese Reflexe. Vermutlich, weil halt manche Bewegungen noch nicht bewusst gehen.
Ja.
Jedenfalls, je mehr das Kind seinen Körper unter Kontrolle hat und bewusste Bewegungen machen kann, desto mehr sollten diese Reflexe in den Körper integriert werden.
Mhm.
Das muss auch so sein, damit dann die normale Entwicklung voranschreiten kann. Da gibt es diese sogenannten Meilensteine.
Okay.
Also innerhalb der ersten circa 2 Lebensjahre gibt es zu bestimmten Phasen, etwa Wochen oder spätestens Monaten, immer bestimmte Dinge, die das Kind dann können sollte.
Okay.
Also zum Beispiel die Kopfkontrolle, ja, oder der Unterarmstütz oder Rollen. Oder sich aufsetzen von selbst, freisitzen, aufstehen, gehen, so diese Meilensteine. Und wenn diese Reflexe dazwischen funken, dann kann das leider in der Reihenfolge oder vielleicht auch gar nicht, wird dann übersprungen, nicht stattfinden.
Aha.
Da gibt's zum Beispiel Reflexe, dass man in dem Moment, wo der Arm nach vorne gestreckt wird, wird auch das Bein nach hinten gestreckt.
Ja.
Auf die Art und Weise kann ich nicht krabbeln. Es ist unmöglich. Geht nicht. Weil wenn ich im Krabbeln sein möchte und ich gehe mit der Hand nach vor und mein Körper zieht automatisch das Bein nach hinten, dann falle ich einfach auf die Seite.
Die kann ich nur dehnen.
Aber die vier Extremitäten dann gegengleich so zu steuern, dass man vorankommt, funktioniert nicht.
Ja.
Das spüren die Babys auch. Ja, das wissen sie zwar vielleicht nicht tatsächlich rational, aber sie spüren, dass es nicht funktioniert. Sie sehen, wie sich andere fortbewegen. Vielleicht gibt es auch noch Haustiere, Katzen, Hund, die sich auch irgendwie fortbewegen. Sie wollen das natürlich nachmachen, weil sie wollen alles nachmachen und merken aber, das funktioniert nicht. Wenn ich das mache, dann lande ich auf der Seite. Und dann versuchen sie, irgendwelche Kompensationsmethoden zu finden. Da gibt's welche, die rutschen auf dem Popo herum, da gibt's welche, die rollen sich, dann gibt's Robben, da gibt's alle möglichen Dinge. Warum machen sie das? Sie machen das deswegen, weil das, was sie den Meilensteinen entsprechend machen sollten, nicht funktioniert. Es geht einfach nicht aufgrund der Reflexe, die nicht in den Körper integriert sind.
Okay.
Man hört dann sehr häufig vom Kinderarzt, ah, das macht ja nichts, das überspringt er halt. Ja, die lernen alle noch gehen, gar kein Problem.
Ja.
Ja, von der Motorik her ist es möglicherweise kein Problem. Ich bin kein Physiotherapeut, ich bin kein Arzt. Also da möchte ich dann auch keine definitive Aussage treffen. Aber wo ich mich wirklich auskenne, ist die Entwicklung und auch die Hirnentwicklung der Kinder. Und das, was dabei entsteht, ist, dass die Kinder durch zum Beispiel fehlendes Krabbeln nicht die gleichen Bewegungen machen können wie krabbelnde Kinder. Somit entwickelt sich nicht eine gewisse Nachreifung im Gehirn, die aber notwendig ist, damit sämtliche Funktionen auch für später entsprechend ausgebildet werden.
Was wäre das zum Beispiel?
Das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Also was zum Beispiel nicht aktiviert wird, wenn nicht gekrabbelt wird, ist die Verbindung der beiden Gehirnhälften. Da gibt's dieses Corpus callosum. Das ist ein dicker Strang, der zwischen den beiden Gehirnhälften verbindet und ein permanenter Austausch dazwischen ist. Dieses links-rechts macht ganz viel für die Verbindung der beiden Gehirnhälften. Ich brauche beide Gehirnhälften, um Dinge ordnungsgemäß erfolgreich machen zu können. Jeder Mensch hat eine dominante Gehirnhälfte, entweder die rechte oder die linke, je nachdem. Aber wenn ich nicht beide gut benutzen kann, kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Schulkind ausgehe, keinen schönen Aufsatz schreiben. Die rechte Gehirnhälfte ist in erster Linie die Träume, die Wünsche, die Ideen, die Fantasie, das Musische. Und die rechte sind die Zahlen, die Fakten, die linke.
Die linke.
Die Zahlen, die Fakten, das Genaue.
Das Logische.
Auch, ja, genau. Ja. Wenn ich jetzt einen schönen Aufsatz, 4. Klasse Volksschule, Schularbeit zum Beispiel, schreiben soll.
Nicht im Schriftbild, sondern in einer schönen Erzähltechnik, wie du meinst.
Genau, ja, also wenn es nur eine schöne Geschichte sein muss, würde mir die rechte Gehirnhälfte ja reichen.
Ja.
Ja, aber ich muss ja auch die Worte richtig schreiben. Und ich muss auf Groß- und Kleinschreibung achten. Und ich muss schauen, welche Buchstaben sind das und wie werden die Buchstaben geformt und so weiter. Ja. Und dafür brauche ich wieder die linke.
Ja.
Ich arbeite sehr viel mit Kindern mit Lernschwäche. Und ich sehe, wie dominant bei den Kindern, die zu mir kommen, meistens die rechte Gehirnhälfte ist und ich möchte jetzt nicht sagen unterentwickelt, aber wie zu wenig gefordert die linke ist. Und sehr, sehr viele Kinder, die zu mir kommen, haben nicht integrierte frühkindliche Reflexe. Sehr, sehr viele von diesen Kindern haben das Krabbeln übersprungen. Also ich möchte jetzt nicht nur am Krabbeln festmachen.
Gehen Sie dann gleich? Ziehen Sie sich hoch und gehen? Weil Sie vielleicht Erstgeborene sind und so schnell wie möglich das Muster, das Fortbewegungsmuster der Erwachsenen imitieren?
Teilweise ist es ja sogar so, dass die Eltern glauben, sie tun ihren Kindern was Gutes, wenn sie tatsächlich mit ihnen gehen üben oder sie hinsetzen oder so.
Ja.
Also das passt einfach noch nicht zur Muskulatur. Das sollte wirklich vom Kind angegeben werden, wann kann es was. Also sowohl das Sitzen als auch das Stehen und das Gehen sollte nicht aktiv geübt werden, aus meiner Sicht. Also das ist mal das eine. Zum anderen ist es so, dass die Kinder dann eben irgendwelche Kompensierungsmöglichkeiten finden, dass sie sich von A nach B bewegen können, aber halt nicht tatsächlich krabbelnd, sondern robbend zum Beispiel.
Ja.
Und und das machen sie halt dann so lange, bis sie dann aufstehen können.
Ja.
Wenn ich jetzt aber von Fachleuten die Information bekomme, ja, macht ja nichts, dann übe ich das ja auch nicht mit meinem Kind. Und Krabbeln üben in dem Sinn bringt ehrlich gesagt ja auch nichts. Aber es gibt bestimmte Liegepositionen, es gibt bestimmte Therapien, die Nachreifung des Hirns ankurbeln. Und je früher ich erkenne, dass ein Meilenstein übersprungen wurde oder wenn etwas zu früh stattfindet, also zum Beispiel die Kinder, die mit 9 Monaten gehen können, ja, wirklich freiwillig, nicht weil es geübt wurde.
Sprich mich nicht an, das war ich. Hier gleich die Senior-Panik.
Ja? Bei denen ist in dem Fall, wenn ich jetzt von den mit 9 Monate Gehenden spreche, die haben einen zu starken Muskeltonus. Der ist einfach zu kräftig, zu stark. Ja, häufig hört man dann, ja, ist doch toll, ist ein starkes Kind, ist großartig.
Genau.
Für die Hirnreifung an sich ist es eigentlich nicht optimal. Optimal wäre, wenn das Kind in etwa mit 12 Monaten geht.
Ja, Shoutout an meine verstorbene Großmutter, weil die sagte, das ist ein absolutes Superkind mit 9 Monaten, weil ich wirklich nicht irgendwie gegangen bin, sondern echt ganz frei geschritten, also in die Kirche und so, also ganz puh.
Genau das Gegenteil gibt es natürlich auch, also dass der Muskeltonus zu schwach ist, viel zu schwach, das sind dann die Kinder, die zum Beispiel immer den Mund offen haben. Keinen Mundschluss. Also Babys haben normalerweise den Mundschluss nicht so wie Erwachsene natürlich, aber auffallend, sabbern und auch die Verdauung ist dann meistens so träge. Also einfach alles in dem Kind ist träge. Meistens schlafen die sehr, sehr viel. Alle denken sich, mal großartig, so ein toller Schläfer. In Wirklichkeit ist der Tonus einfach zu schwach.
Und dementsprechend natürlich für die Motorik und die sportlichen Skills eher noch stärker zu aktivieren. Also das kann man auch, das auch zu beobachten. Ja?
Richtig.
Und es ist nicht so, jedes Kind ist anders. Man kann schon auch gegensteuern. Das ist diese Main Message, die du in diesem Podcast jetzt triffst. Mhm. Und ich sage danke an die Anne Kohl, Und der Kid-Physio Anne, die hat nämlich in einem unserer vorangegangenen Podcasts das auch gesagt, bitte nicht helfen beim Gehenlernen, nicht geschweige denn die Arme hochziehen und so. Das ist ganz wichtig, weil man da wirklich so viel falsch machen kann. Mhm. Und das kann man eben sowohl für die körperliche Seite, als auch wie du jetzt, danke Simone, sagst dann für die intellektuelle und geistige Seite. Mhm. Gut, also starker Muskeltonus, schwächerer Muskeltonus, all das, dem kann man gegensteuern.
Richtig, da kann man entgegenwirken. Die sind eben zu stark oder zu schwach, weil diese Reflexe noch wirken, obwohl sie eigentlich schon integriert werden sollten, also integriert sein sollten.
Ja.
Das kann ich ausgleichen durch ganz viele Rotationsbewegungen, Liegepositionen, die eine Rotation in sich haben, aber auch tatsächliche Rotationen, also Bewegungen um die eigene Körperachse oder so wie wenn man tanzt oder auch wie wenn man auf so wie im Zirkus die Damen, die dann irgendwie mit irgendwelchen Pfeilen beschossen werden, die auf diesen Rädern dann sind.
Ja.
Ja. Die also wenn man diese drei Drehbewegungen immer wieder einbindet, beziehungsweise die Kinder auch in entsprechende Liegepositionen, in denen diese Drehungen zumindest angedeutet werden, weil die Hände bestimmte Positionen haben, die Füße und so weiter, dann kann über das zentrale Nervensystem eine Nachreifung im Hirn stattfinden, sodass das
wie versäumte... Lange, Simone, entschuldige, dass ich da einhake, aber wie lange kann diese Aktivierung und Nachreifung provoziert werden?
Je früher, desto besser, aber im Prinzip immer.
Also bis zu unserem letzten Atemzug.
Richtig. Durch die Neuroplastizität des Hirns kann immer was verändert und gelernt werden. Bei Kindern, die zum Beispiel zum Lerntraining zu mir kommen, wo Reflexe ein Thema sind, da merkt man meistens nach 2 bis 3 Monaten die ersten wirklichen Fortschritte. Nur durch bestimmte Liegepositionen, die Kinder einnehmen.
Welche sind das?
Das kleine Windrad, das große Windrad, Entspannungspositionen.
Das kleine also großen, Windrad, was ist das?
Im Großen und Ganzen geht's um Positionen, die versuchen, eine Drehung nachzuempfinden. Beim kleinen Windrad zum Beispiel ist es so, das Kind liegt auf dem Boden oder der Mensch liegt auf dem Boden. Der Kopf sieht zum Beispiel nach rechts, dann ist die rechte Hand bis zum Ellbogen ausgestreckt und der Unterarm schaut nach unten, also dass so ein rechter Winkel entsteht. Die linke Hand macht auch einen rechten Winkel im Ellbogen, aber schaut nach oben. Das heißt, ich habe einmal diese Drehbewegung nachempfunden, wie wenn ich einen Purzelbaum mache. Ja, so zum Beispiel kann man sich ins Bett legen. Der Kopf muss dann nach rechts schauen und das rechte Bein wird auch wieder im rechten Winkel angezogen und das linke bleibt ausgestreckt. Somit habe ich auch diese, wie ein Windrad eben, diese Drehung.
Ja.
Und dadurch, dass ich die rechte Hüfte aber so nach oben stelle, habe ich auch um die Wirbelsäule herum die Drehung.
Also
ich habe
die Hüfte.
Ich habe dadurch alle drei Drehungen in dieser Liegeposition nachempfunden. Gibt es auch Liegepositionen am Rücken. Es gibt gar nicht einmal so viele Positionen. Es ist auch gar nicht schwer. Wichtig ist es, dass man es regelmäßig anwendet. Und selbst wenn man überhaupt keine Zeit dafür hat, zumindest als Einschlafposition, ist es schon großartig.
Hast du das auf deiner Homepage, Simone? Diese Windradpositionen?
Nein, die habe ich nicht auf der Homepage.
Da muss man dich anrufen oder anschreiben und genau. Sagen.
Aber wir
bitte.
Können... Wir können
sei mein Windrad.
Wir können da von der Route Association auch gerne in den Shownotes den Link dann
bitte,
verknüpfen.
Bitte, ja, danke. Ihr habt es gehört, meine Lieben, wir werden euch versuchen, da zu unterstützen, weil es ist schon was sehr, sehr Spannendes. Also ich lerne nie aus, wie mir der Podcast zeigt. Super. Das Schönste ist, dass man es immer nachlernen kann. Also ich werde als Windrad im Bett liegen.
Es hilft bei allem, was in Menschen an sich entsteht oder übersprungen wurde. Es hilft nicht zum Beispiel bei einem Unfall, aber es hilft zum Beispiel bei Schlaganfall auch.
Okay.
Also was auch immer da jetzt im Körper irgendwie repariert werden muss, was auch im Körper entstanden ist, dafür ist es nützlich.
Schön. Super, super. Gut, das heißt... Letzte Frage, Simone. Wenn die Kinder jetzt aber nicht so liegen wollen, also die Babys, wie kann ich es dazu bringen, ohne dass es jetzt unruhig wird, schreit oder eben in den Widerstand geht und alles schlecht ist? Mhm. Wie können die Eltern das ein bisschen sanft
Bei den Babys geht es nicht so sehr um die Liegepositionen, schon auch. Da kann ich zum Beispiel mit Stillkissen oder mit den Rückenlagerkissen, ja. Die sind so wie kleine biegsame Bananen,
ja.
Ungefähr, kann ich das so legen, dass das Kind auf der Seite liegt,
ja.
Was viel, viel wichtiger ist, weil also diese Rückenlageposition hat zum Beispiel hat einige Nachteile, aber zum Beispiel auch den Nachteil, dass der Mororeflex irrsinnig schnell ausgelöst werden kann.
Ja.
Und je häufiger ein Reflex ausgelöst wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich nicht integriert. Also das Ziel ist immer viel Ruhe, alles sehr sanft und achtsam, dann werden die Reflexe möglichst selten ausgelöst. Wenn sie selten ausgelöst werden, integrieren sie sich besser.
Und werden sie dann aber auch vergessen. Wie der Mororeflex, der wird ja vergessen, weil dieses haben wir dann ja nicht mehr.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber die Menschen, die das eben noch haben, wo das persistierend ist, die leiden meistens sehr darunter. Die sind viel ängstlicher, viel schreckhafter, viel
vorsichtiger. Menschen, oder?
Richtig, genau. Deswegen ist es eben,
alles klar.
Bei Moro ist es jetzt nicht nur körperlich, so wie ich vorhin erzählt habe.
Sondern auch mental.
Genau, da ist es eben auch das Thema, dass da viel Angstzustände sind, die man den Menschen natürlich gerne ersparen möchte.
Wichtiges Thema. Ich sehe schon, liebe Simone, ich könnte jetzt da, es ist so spannend, ich könnte unendlich mit dir darüber sprechen, aber wir sind im How-to-Baby-Podcast, es sind die Mamis und Papas, die nicht viel Zeit haben, aber angeregt werden können und das sind sie heute, glaube ich. Wie wir es gesagt haben, in den Shownotes sind alle möglichen Tipps von dir, Homepages, die wir angeben, wer sich da reinversetzen möchte oder bei dir auch Workshops machen möchte zum Thema Baby Language ist richtig beraten.
Ja? Sehr gerne.
Ich sage danke, liebe Simone. Super toller Podcast. Danke fürs Hiersein.
Dankeschön.
Euch auch, meine Lieben, danke fürs Dabeisein. Und jederzeit schreibt uns an unter HowToBabyPodcast über Instagram oder howtobaby.info auf unserer Website, wo ihr dann auch dementsprechende Informationen seht und alle Podcasts nachhören dürft oder empfehlen. Würde mich sehr freuen, auch mit euch in den Dialog zu treten. Sagt uns, was ihr hier mitnehmen konntet, was ihr umsetzen konntet und ob ihr über diese Baby Language schon ein bisschen mehr jetzt wisst. Danke. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Zeit und viel, viel, viel leichte Baby Language Momente. Eure Petra. Bis bald. Ciao. Baba.